das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit dabei heute Oka Gundel mit dem Sport und Konstantin Schreiber mit weiteren Nachrichten.
Guten Abend. Guten Abend auch von mir.
Die USA und ihr wichtigster Verbündeter im Nahen Osten, Israel, wollen auf jeden Fall verhindern, dass der Iran über Atomwaffen verfügt. Raketen, die nicht nur konventionelle Sprengköpfe transportieren können, sondern potenziell auch nukleare, hat das Mullah-Regime ja schon länger und präsentiert diese auch regelmäßig, wie hier im Februar zum 46. Jahrestag der Revolution. Zwar beteuert der Iran, sein Nuklearprogramm diene rein zivilen Zwecken, doch gleichzeitig reichert er Uran in einem Maße an, das weit über zivile Zwecke hinausgeht. In der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hatten die USA ja das Atomabkommen verlassen, das eine Eskalation da verhindern sollte. Seitdem stocken die Gespräche. Doch nun ist zum ersten Mal seit Jahren unter der Vermittlung des Oman Bewegung in den Atomstreit gekommen. Markus Rosch.
Es sind sehr diskrete Gespräche heute in Maskat. Unter Vermittlung des Sultanats Oman verhandeln der Iran und die USA in getrennten Räumen über das iranische Atomprogramm. Gemeinsame Bilder und ein gemeinsames Schlussstatement gibt es nicht. Wenn die Gegenseite auf Augenhöhe verhandelt, besteht eine Chance auf eine erste Verständigung. Das kann den Weg für weitere Verhandlungen ebnen. Die USA und der Iran, ein schwieriges Verhältnis. Nieder mit den USA steht in Teheran auf einer Hauswand. Die Menschen hier verfolgen mit großer Aufmerksamkeit das Treffen mit dem Hauptfeind ihrer Regierung. Wir sind ein Land, das an Verhandlungen und Dialog glaubt. Aber die USA halten sich oft nicht an ihre Versprechen. Ich hoffe, dass das Ergebnis so ausfällt, dass es dem iranischen Volk auch nutzt. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, an Atomwaffen zu arbeiten und im Rahmen seines zivilen Atomprogramms gerade eine große Menge Uran anzureichern. Damit könnte der Iran laut Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde kurz davor stehen, atomwaffenfähiges Material zu besitzen. Warum will der Iran eine Atommacht sein? Weil wir Sicherheit brauchen. Aber niemand gibt uns Sicherheitsgarantien. Das wird der Knackpunkt sein in den Gesprächen in den nächsten Monaten. US-Präsident Trump, der 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausstieg, hat jedoch bereits klargemacht, der Iran dürfe niemals Atomwaffen besitzen. Zum Iran. Wenn es nötig ist, werden wir unser Militär schicken. Auch Israel wird da mitmachen. Die werden vorangehen, aber niemand wird uns Befehle geben. Wir handeln, wie wir wollen. Die Menschen im Iran hoffen, dass man sich jetzt annähert, dass sich die Situation nicht weiter verschärft. Das tägliche Leben ist aufgrund der Wirtschaftskrise und der riesigen Inflation schwer genug. Am Abend verlässt der iranische Außenminister den Oman. 2,5 Stunden sollen die Verhandlungen gedauert haben. Nächste Woche soll es weitergehen.
Das ist jetzt unsere Korrespondentin Sarah Schmidt in Washington, D.C. Sarah, welches Fazit dieser ersten Kontaktaufnahme wird denn von amerikanischer Seite ausgezogen?
Das Weiße Haus hat eben ein Pressestatement veröffentlicht schriftlich, und darin heißt es, dass die Gespräche sehr positiv und konstruktiv gewesen seien. Das kommt ja, nachdem Donald Trump in seiner ersten Amtszeit aus dem Atomabkommen ausgestiegen war mit den USA, jetzt also diese Gespräche. Donald Trump hatte seinen Sondergesandten Steven Witkoff in den Oman geschickt. Der ist als Sondergesandter für solche Verhandlungen zuständig. Der verhandelt zum Beispiel auch mit Russland und der Ukraine, und Steven Witkoff war mit der Mission hingeschickt worden, durch Dialog und Diplomatie eine Lösung im Streit um das iranische Atomprogramm zu finden.
Aber welche Strategie genau fahren die USA da beim Umgang mit dem Iran?
Donald Trump hat das als Deal oder Bombardierung zusammengefasst. Und jetzt scheint es eben, als wollten sie erstmal auf Deal setzen durch Diplomatie. Militärische Aktionen sind aber noch nicht vom Tisch. Stichwort Bombardierung, das hat Donald Trump in den letzten Wochen auch immer wieder klar gemacht. Die USA setzen ein weiteres Druckmittel ein, wenn es um den Iran geht, nämlich Sanktionen. Und zwar ganz konkret auch letzte Woche. Da haben sie Sanktionen gegen das iranische Ölhandelsnetzwerk beschlossen.
Sarah, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Kein Tag vergeht, an dem die Familien der noch von der Hamas im Gazastreifen verschleppten Geiseln nicht an ihre Angehörigen denken. Aber heute fehlen sie wohl besonders schmerzhaft. Denn heute beginnt mit Pessach eines der wichtigsten Feste des Judentums. Ausgerechnet das Fest der Freiheit, wie es ja auch genannt wird, denn es erinnert an die im Alten Testament beschriebene Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Über Pessach zwischen Hoffen und Bangen, Pia Steckelbach.
Dani Miran wartet noch immer auf seinen Sohn. Umri ist eine der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen. Gerade ist er 48 Jahre alt geworden. Wenn ich jetzt an seiner Stelle in Gaza sein könnte, ich würde es sofort tun. Ich habe meine Kinder schon großgezogen. Er hat gerade erst damit angefangen. Umri, selbst Familienvater, war bei dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 aus seinem Haus im Süden Israels verschleppt worden. Wie es ihm geht, weiß seine Familie nicht. Eine freigelassene Geisel hatte berichtet, ihn zuletzt im Juli letzten Jahres gesehen zu haben. Sein Vater macht sich Sorgen, dass die Angriffe des israelischen Militärs im Gazastreifen auch Umri gefährden und die 23 weiteren Geiseln, die noch am Leben sein sollen. Neulich hat die Hamas 10 Raketen abgeschossen. Ich habe sofort daran gedacht, wie Israel wohl reagiert, wo mein Sohn doch dort ist. Es ist nicht leicht, so zu leben. Blick auf den Gazastreifen. Hier kontrolliert Israel mittlerweile etwa die Hälfte des Gebiets. Heute teilte das Militär mit, die gesamte Stadt Rafah sei von Truppen umgeben und solle Teil der sogenannten Pufferzone werden. Die Vereinten Nationen befürchten, dass Israel die Bevölkerung Gazas dauerhaft von dort vertreiben will. Auch heute wieder Evakuierungsaufforderungen. Wir sind über 15 Mal vertrieben worden. Einmal musste ich 3 Mal in einer Nacht fliehen. Was haben wir nur getan? Wir sind Zivilisten, unter uns sind Frauen und Kinder. In Gaza gehen Lebensmittel und Medikamente zur Neige. Israel lässt seit Wochen keine Hilfslieferungen mehr über die Grenze. Das Militär kündigte an, den Druck auf die Hamas zu erhöhen und die Angriffe im gesamten Gazastreifen zu verstärken. So wolle man die Geiseln befreien. Zurück in Israel. Am Abend beginnt das Pessachfest. Auf dem Geiselplatz in Tel Aviv kommen Menschen zum traditionellen Abendessen zusammen. Aber so richtig werden sie wohl erst wieder feiern können, wenn Umri und die anderen Geiseln zu Hause sind.
Das Ziel ist klar: Europa aufzurüsten, um es im Ernstfall besser verteidigen zu können. Dafür braucht es allerdings eine erhebliche Summe. Die EU plant eine Erhöhung der Militärausgaben ihrer Mitgliedstaaten in den kommenden 4 Jahren um 800 Milliarden Euro. Wie sich das finanzieren lässt, darüber haben die Finanzminister in Warschau diskutiert. Ideen, wie das gelingen soll, gibt es unterschiedliche, wie Christian Feld berichtet.
Diese Panzer der polnischen Armee sind Geschichte und haben ihren Platz jetzt vor dem Militärmuseum in Warschau. Um die Zukunft der europäischen Verteidigung geht es drinnen bei den Finanzministern. Genauer gesagt darum, wo die gigantischen Summen dafür herkommen. In Zeiten knapper Kassen sollen hunderte Milliarden Euro mobilisiert und ausgegeben werden, möglichst effizient. Wir wissen, kaufen wir in großen Stückzahlen, dann kaufen wir günstiger. Wir können mehr kaufen für dasselbe Geld. So können wir effizienter sein, wenn wir das Geld unserer Steuerzahler ausgeben. Und hier kommt der Vorschlag eines Forschungsinstituts auf den Tisch. Die Idee, ein neuer europäischer Verteidigungsmechanismus. Dem könnten einzelne EU-Staaten, aber auch Großbritannien oder Norwegen beitreten. Das Ziel, eine gemeinsame Beschaffungsagentur, die beispielsweise Panzer kauft, in großen Stückzahlen.
Es geht aber eben auch um die Bestellung von Gütern, die aktuell nur die amerikanischen Streitkräfte haben, wie zum Beispiel Spionagesatelliten, Kommunikationsmechanismen, vielleicht auch große Computernetzwerke.
Gemeinsame Beschaffung und dadurch geringere Kosten. Da geht noch Finanzminister Cookies gerne mit, aber muss dafür aufwendig eine neue Institution her?
Von daher haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt, lass uns doch erstmal gucken, wie wir die bestehenden Instrumente besser nutzen, um europäische gemeinsame Beschaffung, grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Verteidigungsunternehmen besser hinzukriegen.
Über das Ziel Europas Sicherheit stärken ist man sich also einig. Nur der richtige Weg, der muss noch gefunden werden.
Und was heute noch so wichtig war, Konstantin, mit dir jetzt.
Im eskalierenden Zollstreit der USA mit China gibt es eine neue Wendung. Washington hat inzwischen offenbar Befürchtungen, Smartphones, Computer und andere Elektronikprodukte könnten für US-Verbraucher deutlich teurer werden. Diese Waren wurden nun ebenso wie Halbleiter von den Zollerhöhungen ausgenommen. Die USA hatten die Zusatzzölle für Einfuhren aus China zuletzt auf 145% heraufgesetzt. China wiederum erhebt auf US-Importe 125%. Im japanischen Osaka ist die Weltausstellung eröffnet worden. Mehr als 160 Länder, Regionen und internationale Organisationen präsentieren auf der Expo in den kommenden 6 Monaten ihre Ideen für die Zukunft. Bei der Eröffnungszeremonie war auch das japanische Kaiserpaar anwesend. Deutschland ist mit einem eigenen Pavillon vertreten. Er befasst sich unter anderem mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. In Teilen Chinas, wie hier in der inneren Mongolei, wird das öffentliche Leben derzeit durch die stärksten Winde seit Jahrzehnten eingeschränkt. Es kam zu hunderten Flugausfällen. Der Zugverkehr wurde großflächig eingestellt. Für Peking gaben die Meteorologen zum ersten Mal seit 10 Jahren eine Sturmwarnung der zweithöchsten Warnstufe heraus. Den Bewohnern wurde zwischenzeitlich geraten, das Haus nur im Notfall zu verlassen.
Und damit zum Sport. Ja, was war das für eine Fußballwoche nach der Champions und der Europa League Ocker? Jetzt wieder Bundesliga-Fußball.
Ja, und Ironie des sportlichen Schicksals, heute Abend trafen ausgerechnet die beiden Champions-League-Verlierer der Woche aufeinander, Bayern und Dortmund. Keiner der beiden konnte das Negativerlebnis so richtig überschreiben, Endstand 2:2. Zuvor war es am Nachmittag besonders spannend, zum Beispiel im Kampf um die europäischen Wettbewerbe. Und da hat der SC Freiburg 3 Schritte in die richtige Richtung gemacht. Im direkten Tête-à-Tête um Europa gelang den Breisgauern ein später Auswärtssieg in Gladbach.
Verstecken muss er sich nicht. Im Gegenteil, denn Joan Manzambi ist der Mann des Spiels.
Also jetzt überglücklich. Torsieg treffen, 3 Punkte geholt. Also jetzt ja viele Emotionen.
Manzambi bringt Freiburg in Gladbach den Sieg. In der 90. Minute köpft der 19-Jährige das 2:1. Das erste Bundesligator des jungen Schweizers. Freiburg feiert Manzambi und den verdienten Sieg. Doch zunächst jubelt Gladbach, weil Freiburgs Kapitän Christian Günther nach gut einer Viertelstunde einen Pass von Honorar ins eigene Tor lenkt. Das Tor wird als Eigentor gewertet. Unglücklich. Doch kurz danach kommt der Sportclub zum Ausgleich. Patrick Osterhage trifft zum ersten Mal für Freiburg das 1:1. Gladbachs Keeper Pereira Cardoso sieht da gar nicht gut aus. Aber nach der Pause zeigt der 19-jährige Abiturient sein ganzes Können, pariert gleich 2-mal glänzend und hält die Borussia im Spiel.
Du brauchst dann halt auch so einen gewissen Rückhalt, der dir halt auch die Sachen hinten rausholt, aber ist halt schwierig für ihn alleine, ne? Also da müssen wir davor vielleicht auch noch einen oder anderen Job mitmachen, damit es ja nicht ganz so einfach.
Und so wird nicht Gladbachs Cardoso zum Helden, sondern Freiburgs Manzambi. Der Sportclub ist jetzt Tabellensechster.
Wäre aktuell also die Europa League. Big Points also für Freiburg und seinen europäischen Traum. Big Points für den Klassenerhalt dagegen. Die sammelte heute der FC St. Pauli im nördlichsten Nordderby der Liga. Das ja gleichzeitig auch das Duell der beiden Aufsteiger war, profitierten die Hamburger von einem Eigentor der Störche in der Nachspielzeit.
Dieser Moment, dieses Tor in der Nachspielzeit für den FC St. Pauli. So wichtig.
Ich würde sogar sagen, fast das wichtigste Spiel der Saison für uns. Holstein Kiel kann mit 3 Punkten wieder einen Abstand verringern. Wir können einen enormen Schritt nach oben machen. Den haben wir heute gemacht.
Der Ball knapp hinter der Linie. Durch den späten Lucky Punch ist St. Pauli dem Klassenerhalt nun nah.
Trotzdem die Sinne schärfen und dann einfach weiterhin fokussiert sein und ohne dass ich jetzt der Partycrasher bin.
Die Hamburger sind heute von Beginn an aktiver und müssen trotzdem den Rückstand hinnehmen. Erste Chance, erstes Tor Kiel, Bernhardsson in der 21. Minute. Doch diese Führung hält nicht lang. Ausgleich durch Sinani, 34. Minute. Der Rest ist schon erzählt. Durch den Lucky Punch ist St. Pauli oben auf und Holstein am Boden. Der Abstieg kaum noch zu verhindern.
für uns heute so eine gewisse Lehre, ein Stück weit heartbreaken irgendwie.
Ja, also wir haben jetzt keinen Zauberer da, wir gucken, dass die Jungs fit werden, das ist auch wichtig, dass wir die Jungs gesund kriegen und dann schauen wir mal, was in Leipzig passiert.
Große Verlierer und große Gewinner im vielleicht für beide wichtigsten Spiel dieser Saison.
Und dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Bochum verliert gegen Augsburg 1:2. Hoffenheim schlägt Mainz 2:0. Torlos die Begegnung Leverkusen gegen Union Berlin. Gestern schon verlor Wolfsburg gegen Leipzig 2:3. Morgen dann noch zwei Spiele. Stuttgart empfängt Werder und Frankfurt spielt gegen Heidenheim. In der Tabelle ganz oben nichts Neues. Die Bayern weiter 6 Punkte vor Leverkusen. Freiburg hangelt sich hoch zu den europäischen Wettbewerben. Gladbach dagegen rutscht erstmal raus. St. Pauli kehrt der Abstiegszone mehr und mehr den Rücken. Heidenheim spielt ja morgen noch. Bochum und Kiel bleiben unten kleben. Ja, wenn in Handball-Deutschland ein Titel zu vergeben ist, dann passiert das in Köln. Dieses Wochenende ist es wieder soweit. Beim Final Four geht es um den deutschen Handball-Pokal. Nach einer Ewigkeit hatte sich mal wieder ein Zweitligist fürs Halbfinale qualifiziert. Balingen-Weilstetten musste sich allerdings der MT Melsungen geschlagen geben. Die Nordhessen siegten mit 31:27 und haben jetzt morgen die Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Gegner im Finale ist dann der THW Kiel, der sich hauchdünn in der Verlängerung gegen die Rhein-Neckar-Löwen durchsetzte.
Erschöpft, aber überglücklich, der THW Kiel darf sich nach einem wahren Handballkrimi auf das morgige Finale gegen die MT Melsungen freuen.
Am Ende sind wir sicherlich auch ein bisschen glücklich, der Gewinner, aber durch unsere Willenleistung finde ich auch verdient.
Diesen Willen brauchten die Kieler gegen starke Rhein-Neckar-Löwen. Die führten kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit 17:12, als sich der herausragende fünffache Torschütze Martinovic am Knie verletzte und raus musste. Die Kieler steigerten sich, drehten das Spiel und lagen nach einem 7:2-Lauf durch Wienzek mit 24:23 vorne. Dass es vor 20.000 Zuschauern in Köln bis zum Schluss spannend blieb, lag auch an den beiden herausragenden Torhütern. Sowohl David Speth von den Rhein-Neckar-Löwen als auch der Kieler Andreas Wolf glänzt mit tollen Paraden. So ging es mit 28:28 in die Verlängerung. In der zog der THW Kiel durch den 11. Treffer von Matzen auf 32:30 davon. Vor allem dank der 12 Paraden von Andreas Wolf ließ sich der deutsche Rekordpokalsieger THW Kiel diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und kann damit morgen im Finale zum 13. Mal den DAB-Pokal gewinnen.
Tja, und ob es morgen dazu dann auch wieder sonniges Frühlingswetter gibt oder ersehnten Regen, das sagt uns jetzt Claudia.
Ja, Ingo, es wird zumindest mal ein paar Schauer geben. Also nicht das Frühlingswetter, wie wir es aus den letzten Tagen kennen. So richtig flächendeckend nass wird es aber auch nicht. Zumindest nicht bei uns. Denn wenn wir mal schauen, wo regnet es in den nächsten Tagen heftig? Sie sehen, zu uns kommt etwas Regen rein. Richtig kräftige Regenfälle gibt es dagegen vom westlichen Mittelmeerraum über Südfrankreich, die Balearen, dann rüber bis nach Norditalien. Und da wird es bis Donnerstag zum Teil sogar, viele sind ja jetzt schon in Urlaub gefahren, richtig heftige und unwetterartige Regenfälle geben. Bei uns sind es meist so 5 bis 20 Liter pro Quadratmeter bis Donnerstag. Viel zu wenig, die Natur bräuchte viel mehr. Im Mittelmeerraum aber 100, 200, in der Spitze örtlich sogar 300 Liter pro Quadratmeter, die möglich sind. Es geht bei uns weiter mit dichten Wolken. Die breiten sich jetzt schon aus Südwesten aus. Erste Schauer sind angekommen, die werden dann morgen und in der Nacht weiter nach Nordosten ziehen. Am längsten trocken bleibt es Richtung Mecklenburg-Vorpommern und auch Brandenburg. Die Temperaturen gehen in der Nacht den Rhein entlang, nur zurück auf Werte von 15 bis 12 Grad. Weiter Richtung Bayern sind es 3 bis 5 Grad morgen früh und am Nachmittag, dort wo am längsten noch die Sonne scheint, bis zu 23, 24 Grad Richtung Oder und Neiße. Nach Westen hin ist es dann etwas kühler mit maximal 17 bis 21 Grad. Die nächsten Tage, Montag dann erstmal seltener Schauer, die nach Osten ziehen. Von Nordwesten her gibt es häufiger Sonnenschein. Am Dienstag wieder häufiger Schauer, dann anfangs nach Osten hin noch Wolkenlücken. Und ganz so sonnig ist es nicht mehr wie die letzten Tage.
Danke, Claudia, für diese Aussichten. Soweit für heute die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Oh ja, und das befasst sich mit dem Beginn der Karwoche morgen am Palmsonntag.
Und morgen Nachmittag gibt es dann hier im Ersten das Pokalfinale im Handball.
So ist es. Vielen Dank. Und wir sind dann auch morgen Abend wieder für Sie da. Für heute sagen wir Tschüss.
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 Und bleiben Sie zuversichtlich.